von mir, wunderschönen guten Morgen. Die heutige Predigt geht um die ganze Fülle, da wir unsere Vision vorstellen und durcharbeiten und auch erklären möchten, wie wir uns das vorstellen, was wir uns dazu gedacht haben. Wir leben in der Erwartung, die ganze Fülle Jesu zu erleben. Jesus hat uns mit einem gesamthaften Auftrag ausgesandt, Jünger zu machen, die Jünger machen. Und wir wollen Jesus in seiner Fülle, in der Fülle des von ihm gesandten Heiligen Geistes und in der Fülle seiner Gaben erleben. Was bedeutet Fülle? Es ist Wohlstand, Unmenge und Überfluss. Das Gegenteil von Fülle ist Knappheit, Armut und Mangel. Das ist der Fahrplan durch die heutige Predigt, damit ihr wisst, wo wir uns befinden und wie viele Punkte noch kommen. Wir werden uns anschauen Markus 9, Römer 12, 1. Korinther 12, 1. Korinther 14 und Epheser 4. In meiner gastronomischen Karriere kam ich ziemlich bald nach meiner Ausbildung in einer gutbürgerlichen Wirtschaft in ein Sternelokal. Da war wirklich alles neu. Die Abläufe in der Küche waren mir nicht bekannt, die Einteilung in der Küche mit den Posten und es wurde nur Französisch gesprochen, von dem ich kein Wort verstand. Als ich dann am ersten Tag noch gefragt habe, wo das Aroma sei, kam ich erstmal ein Zusammenschiss. Ich bekam von meinem Chef einen Auftrag, etwas herzustellen und ich fragte, wie viel ich machen sollte. Er sagte, na, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und da wusste ich dann nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Wenn wir einen Auftrag ausführen, dann müssen wir wissen, was der alles beinhaltet. Und somit sind wir schon im ersten Teil von meiner Predigt. Markus 9, 14 bis 29. Da geht es um die Heilung eines besessenen Knaben. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, setzten sich alle und liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austragen sollen und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde und wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, was sagst du, wenn du kannst? Alle Dinge sind nötig dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus nun sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und taurer Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er, wies ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein. Warum konnten wir ihn nicht austragen? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Tschüss noch. In diesem Abschnitt erfahren wir, dass Jesus auf die einzelnen Teilnehmer von dieser Situation eingeht. Als erstes der Vater, der seit Geburt des Sohnes begleitet, von Arzt zu Arzt rennt, damit sein Kind wieder gesund wird. Das kostet damals auch schon viel Zeit und Geld, aber keiner kann ihm helfen. Dann die Nachbarn, wir das Leiden des Knaben auch schon mitbekommen und es vielleicht als Strafe Gottes ansehen. Und der Vater vielleicht auch denkt, dass er daran schuld sei. Und vielleicht ist er das auch. Und der Vater merkt, dass er in einem Zwiespalt ist. Er soll und will ja glauben und merkt, dass er an seine Grenzen kommt. Und er macht das einzig Richtige. Er fleht Jesus um Hilfe an. Und dieser handelt. Von diesem Zeitpunkt erfährt sein Leben eine ganz andere Fülle. Der Vater bringt Jesus das bisschen Glauben, das er hatte. Und Jesus nimmt es und braucht es und überbringt die Leitung. Und bringt es zu einem guten Ende. In der heutigen Zeit wird diese Krankheit als eine Mischung von Autismus und Epilepsie angesehen. Es gibt biblische Kommentare dazu, die es als solche Erkrankung des Jungen beschreiben. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Dämonen sind real, auch heute noch. Als nächstes geht er auf die Menschenmenge ein, die durch ihren Unglauben eine solche Atmosphäre schaffen, dass die Jünger einschüchtert und sie nichts tun können. Nun ist der besessene Junge dran. Jesus spricht den Dämon und dem Kind an und befiehlt ihn auszufahren. Und dieser muss gehorchen. Der Junge ist nach lebenslanger Gefangenschaft endlich frei. In Johannes 10,10 lesen wir, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist, was Gott in Jesus Christus für uns hat und möchte. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er wünscht sich, dass wir erkennen, dass wir mit der Fülle des Himmels geschenkt sind. Durch den neuen Bund hat Gott uns ein Leben aus der Fülle des Himmels ermöglicht. Es ist vollbracht für dich und für uns. Schlussendlich wendet er sich den Jüngern zu. Diese hatten schon bei der Aussendung den Auftrag erhalten, unreine Geister auszutreiben. Weiter hatten sie es ihren Herrn, mehrmals machen sie. Doch diesmal hat es nicht funktioniert. Wer kennt das auch? Man steht vor einer Situation und weiß theoretisch, wie es geht, und so etwas Ähnliches hat man auch schon gemacht. Aber diesmal funktioniert es nicht. Was machen die Jünger? Sie sind ehrlich und geben ihre Unfähigkeit zu. Sie versuchen nicht, die Menschenmenge dafür verantwortlich zu machen. Das wäre eine ganz aktive Möglichkeit, denn sie würden dann nicht dastehen, wenn jemand anders daran schuld wäre. Zweitens, sie fragen ihren Herrn. Sie wenden sich an den, der alles weiß. Diese Art kann nur durch Reden ausfahren. In anderen Übersetzungen wird auch noch das Fasten hinzugefügt. Wenn wir beten, stehen wir in direkter Verbindung mit dem Schöpfer, der alles gemacht hat. Jesus weiß, wie was funktioniert. Und wenn wir fasten, machen wir Platz in uns, Platz, den Jesus einnimmt. Beten verbindet uns mit Gott und Fasten trennt uns vom Weltlichen. Den Jüngern fehlt etwas und sie wissen, dass Jesus ihnen helfen kann und will. Daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Jesus gibt uns einen Auftrag und Vollmacht. Diese sollen wir ausleben. Wir sind auch wir und auch die Jünger, die wir machen. Und wir sollen die Geistesgaben nutzen, die wir bekommen haben. Und wenn wir unsicher sind oder etwas nicht geht, klopfen wir beim Chef an und schildern unsere Situation. Er hilft uns, unseren Auftrag auszuführen. Dazu müssen wir den Auftrag auch ganz kennen. Und es gibt Dinge, die Gott tut und Dinge, von denen er möchte, dass wir sie tun. In Matthäus 28 lesen wir den Missionsbefehl. Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende an. Selbst der Missionsbefehl enthält in jedem Abschnitt Fülle. Alle Gewalt, alle Völker, alles halten, alle Tage. Gott gibt sich nicht mit ein wenig zufrieden. Er gab alles oder will alles. Und das ist doch gut so. Gott will dich mit allen Ecken und Kanten, mit allen Stärken und Schwächen. Und denke daran, wenn du Gott deine Schwächen gibst, hast du mehr Platz für Stärken. Nun zu Römer 12. Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr beim Leib hingeht als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was sich an dieser Stelle anspricht, ist doch um Gott meine Leibwille. Und dann soll dieses Opfer auch nicht lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sein? Was mache ich denn mit meinem Geist, mit meinem Leib, dass Gott wohlgefällig ist? Mit meinem Körper kann ich mich bewegen, mehr oder weniger. Ich sollte ihn auch nutzen, so wie heute, dass ich zum Beispiel hier bin. Ich denke, dass das Gott gefällt, dass ich jetzt da bin, so wie es auch ihm gefällt, dass du heute da bist und du und du und du und ihr alle. Und ich kann mit meinem Körper zum Beispiel auch jemandem die Hände auflegen und für ihn beten. Und weiter viele tolle Sachen. Und wir sollen uns der Welt nicht gleichstellen. Wir sollen nicht unseren Wert aus ihr beziehen, so wie wir das früher gemacht haben. Sondern wir sollen prüfen und somit auch erkennen, was Gottes Wille ist. Und Paulus schreibt dann auch, was das ist. Nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Gott möchte das für dein Leben. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als ich es gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, der gebe mit lauterem Sinn. Wer leite, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Gott liebt Kreativität. Er gibt seinen Kindern verschiedene Gaben. Diese Gaben dienen immer den anderen, außer dem Sprachengebet. Das dient auch nur zur eigenen Erfahrung. Ich denke, dass die Gaben und die, die sie anwenden, Gott damit ehren und auch verherrlichen. Wenn wir ein Leib mit verschiedenen Gaben sind, dann brauchen wir einander. Wie froh bin ich, wenn ich eine Auslegung auf ein Sprachengebet habe und jemand anders sagt, dass er den gleichen Eindruck hat. Aber es geht ja nicht um meine Bestätigung. Es geht darum, andere und auch sich selbst zu ermutigen, die Geistesgaben auszuüben und zu probieren. Kennst du alle Gaben, die der Heilige Geist dir gegeben hat? Als ich neu zum Glauben kam und somit auch zu den Geistesgaben, hat meine Schwester mich gefragt, ob ich schon in den Sprachen gebetet hätte, was ich verneinte. Sie ermutigte mich, es einfach zu probieren. Und erzählte mir auch von ihren Anfängen. Ich habe das ein paar Mal probiert, zu Hause und alleine. Mit gefühlt ewigen Minuten und dem Gefühl, dass es Ego von mir ist. Ihr kennt dieses Gefühl auch. Dankeschön. Irgendwann hat es dann genug Mut zu sagen, dass ich es auf einmal im Hauskreis gebetet habe. Und jemand hatte dann sogar eine Auslegung. Ich hätte mich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Und zwar richtig. Das fühlt sich toll an. Next Level war dann ein Family Meeting, da die Gemeindeleitung immer wieder ermutigte, die Geistesgaben auszulegen. Schließlich sind wir Charismaten. Das bedeutet bei Kiki die besonderen Gnadengaben, abgeleitet vom griechischen Wort Charisma, beziehungsweise Gaben des Heiligen Geistes, die nach christlichem Verständnis von Gott verliehen werden. Und irgendwann habe ich auch die Königsdisziplin geschafft und bin in einem Gottesdienst ans Mikro und habe in Sprachen gebetet. Nebenbei gesagt, mache ich das jeden Abend auch mit meiner Familie, da auch meine Kinder das lernen sollen, mit den Gaben des Heiligen Geistes umzugehen. Ein weiterer Vorteil, wenn man ein Mann mit vielen Gaben und Diensten ist, ist, dass man aufeinander Acht hat. Wie gut, dass es auch die Gabe der Unterscheidung der Geister gibt. Wenn ich nach einer Prophetie vielleicht Korrektur erfahren muss, da ich mein Wunschdenken als Gottes Reden verstanden habe. Oder wenn ich so stark von Gott gebraucht werde, dass ich meinen Dienst oder meine Gabe höher stelle als alles andere, vielleicht sogar als Gottes Reden selbst. Und dass mich dann manipulativ, selbstzentriert und Gott in Schwemmung werden lässt, gut, wenn mir das jemand sagt und ich mich auch korrigieren lasse. Höchstwahrscheinlich wäre ich dann nicht der Erste, dem so etwas passiert und auch nicht der Letzte. Römer 12. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen zuvor. Mit Ehrerbietung. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dienst dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig im Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Mythe der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgt, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedem. Ist es möglich, so viel es an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du vollgekommen auf seine Hochzeit. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Als ich diese Liste gesehen habe, dachte ich daran, wie viel Luft ich nach oben noch habe. Wie leicht lasse ich mich noch dazu hinweisen, etwas heimzuzahlen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Oder meine Ehrerbietung zu anderen gegenüber zu wünschen übrig lässt. Wie kam Paulus auf diese Punkte? Meiner Meinung nach durch den Heiligen Geist, dem es wichtig ist, dass wir uns so verhalten. Und denkt daran, Gott hat das alles schon für uns getan, als wir noch seine Feinde waren. Das große Thema in Römer 12 sind Beziehungen, die der Christ, der noch auf der Erde lebt, hat. Es beginnt mit unserer Beziehung zu Gott. Sie soll durch zwei Dinge geprägt werden, nämlich durch Hingabe und Gehorsam. Der zweite Beziehungskreis sind die Gläubigen, mit denen wir in einem Leib verbunden sind. Jeder hat eine Befähigung von Gott bekommen, um den anderen nützlich zu sein durch Gnadengaben. Der dritte Beziehungskreis sind einzelne Menschen, sei es Gläubige oder Ungläubige. In diesem Teil gibt Paulus eine Vielzahl von kurzen praktischen Hinweisen, die unsere Beziehung zu anderen Menschen behandeln. Es geht um moralische Charakterzüge, die diejenigen in dieser Welt kennzeichnen, die hingebungsvoll und von der Welt getrennt leben. Paulus beginnt nicht ohne Grund mit dem inneren Bereich. Wenn unsere Beziehung zu Gott nicht stimmt und wir unsere Aufgaben nicht nachkommen, die Gott mit einer Gnadengabe verbindet, werden wir aber kaum in der Lage sein, in unserer Beziehung zu anderen ein Leben zu führen, an dem Gott Freude hat. Paulus führt es im 1. Korintherbrief über Weise aus. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Wissen allen. Den einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen Glaube, in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, eine andere prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Diese Geistesgaben möchten wir bei uns haben und erleben. Der Heilige Geist ist nicht nur der, der sie gibt, sondern auch dessen durch uns zum Vorschein bringt, wenn wir ihn lassen. Keiner von uns kann diese Dinge von sich aus tun. Und er verteilt diese Gaben so, wie er es für richtig hält. Wir müssen nicht alles können. Und ich finde, das hat etwas Entspanntes. Wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben, dass es sich hier so entfalten kann, wie er möchte. Und ich möchte das nicht an einem Sonntagvormittag, sondern es soll ein Lebensstil sein. Wenn Arbeitskollegen oder Nachbarn erzählen, dass es ihnen nicht gut geht, rede ich ihnen Gebet an. Oder wenn jemand die Arbeitsstelle wechselt und geht, frage ich, ob ich ihn segnen darf. Und das fällt von Mal zu Mal leichter, auch wenn es nicht angenommen wird. Nun sind wir beim 1. Korinther 14. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer der Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer der Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Als erstes soll man nach der Liebe streben. Aber welche Liebe? Oder Liebe zu was? Dabei ist mir die Aussage Jesu in den Sinn gekommen, als er gefragt wurde, was das wichtigste Gebot sei. Höre, Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Auch hier erkennen wir die Fülle. Diese zwei Gebote beinhalten alle anderen. Wenn du wirklich liebst, wirst du nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen und so weiter. Warum? Weil die Liebe deinen Horizont erweitert und du nicht mehr nur auf dich selbst schaust. Und wenn wir Gott lieben, werden wir die Geistesgaben zu seiner Verherrlichung ausüben und einsetzen. Darum lasst uns lieben mit aller Fülle und in aller Ordnung. Dann sind wir aufgefordert, uns nach den Gaben des Geistes auszustrecken, am meisten nach Prophetie. Denn wer prophezeit, redet zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist eine Kunst, jemanden echt erbauen zu können und zu trösten. Da dein Gegenüber sehr schnell merkt, wenn es nicht echt ist. Das heißt, er wird doch noch dünner, wenn es um Ermahnung geht. Denn wer hört schon gerne, dass man etwas noch besser machen kann, wie man das eben geleistet hat. Aber wie Paulus schon zu Beginn gesagt hat, sollen wir nach der Liebe streben. Also auch dann, wenn wir jemanden ermahnen müssen. Also zum Ziel führend, mit Gefühl und Verständnis, so wie wir das auch gerne hätten. Und wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Das steht hier. Und ich bin immer wieder begeistert, wenn jemand nach vorne kommt und etwas von Gott weitergibt, der eher selten hier vorne ist, weil wir dann dem näher kommen, dass jeder etwas hat. Und nicht nur die üblichen Verdächtigen. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen. Damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und Werk der Zungenrede nicht. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. In Korinth muss es ja ziemlich abgegangen sein, dass Paulus ihnen schreibt, dass einer nach dem anderen prophezeit. Und es macht es natürlich auch einfacher, wenn er dann jede Prophetie hört und sie ermahnen lässt oder auch etwas daraus lernen kann. Und wenn die Geister der Propheten ihnen untertan sind, hat das auch mit Selbstbeherrschung zu tun. Dass man nicht jeden Gedanken zu Gottes Aussage macht, sondern erst prüft. Und wenn der Gottesdienstleiter einem sagt, dass es heute nicht passt, ist das auch okay. Dann kann man es am nächsten Sonntag sagen. Und du kannst bis dahin dich mit Gott unterhalten, ob es wirklich im Gottesdienst gehört oder ob es für eine spezielle Person ist und ihm es dann unter vier Augen sagen kannst. Im Neuen Testament lesen wir 7-mal von dem Gott des Friedens. Er allein kann echten und dauerhaften Frieden schenken. Seit dem Sündenfall des ersten Menschenpaares hat der Mensch keinen Frieden mehr. Weder mit Gott, noch mit sich selbst, noch mit seinen Mitmenschen. Auf der Grundlage des Erlösungswerkes von Jesus bietet Gott jedem Menschen Frieden an. Wer den Herrn Jesus im Glauben als Erbteil annimmt, hat nicht nur Frieden mit Gott, sondern kann auch mit Frieden im Herzen über diese Erde gehen. Und noch mehr, der Gott des Friedens möchte mit ihm sein. Gott ist ein Gott des Friedens, das hier als Gegenteil von Unordnung aufgeführt wird. Wir denken, dass Gott auch so seine Gottesdienste gefallen. Darum kommen zum Beispiel alle, die einen Eindruck haben, zum Gottesdienstleiter, der dann in diese Eindrücke auch eine Ordnung einbringt.
Unordnung.
Danke.
Danke fürs Nachfragen. Epheser 4, 11 bis 13. Herr, der Auferstandene, ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hatte die Apostel geschenkt, die Gelehrten, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Jesus war der größte Apostel, der größte Prophet, der größte Evangelist, der größte Hirte und der größte Lehrer. Und er hat diese Dienste im fünffältigen Dienst aufgeteilt zum Bau seiner Gemeinde. Auf der Internetseite AHEL, wo es um den fünffältigen Dienst geht, werden die Einzelnen wie folgt vorgestellt. Apostel der Beweger. Die Begabung des Apostels besteht darin, als Visionsstrategie Gemeinden zu gründen oder die Entwicklung von Gemeinden nach innen wie nach außen zu fördern. Durch einen Apostel wird die Gemeinde Fundament und Vision gegeben. Dabei schafft er ein Klima für das Entdecken, Ausüben und Anwenden einzelner Begabungen. Er findet, fördert und setzt Menschen in ihren Begabungen für die Gemeinde und das Reich Gottes frei. Sein Anliegen ist es, die Gemeinde in ihre Bestimmung zu bringen, Licht und Salz in der Welt zu sein. Als Problemlöser, Talententdecker und Pionier im himmlischen Bau-Know-how agiert ein Apostel als Bahnbrecher, Trainer und Pflanzer. Um gesteckte Ziele zu erreichen, werden Pläne entworfen und umgesetzt. Wenn er in Aktion tritt, bewegt sich etwas. Wo ein apostolischer Begabter ist, entsteht eine Art Zugunternehmer-Atmosphäre. Mit einer Art Weitwinkelobjektiv hält er auf einem Hügelausschau nach dem nächsten Land. Sein nach vorne gerichteter Blick spürt langfristige Entwicklungen in Gemeinde und Gesellschaft auf. Er deckt somit in überregionalen, internationalen und globalen Größenordnungen. Der Blick für das Ganze zeichnet ihn aus und führt ihn von einer Innensicht in eine umfassende Reich Gottes Perspektive. Ein Apostel entwickelt Strategien, wie Dörfer, Städte und ganze Nationen erreicht werden können. Und sucht nach Wegen, Gesellschaftliches und der Wirksamkeit des Gottesreiches in Berührung zu bringen. Ohne Apostel fehlt in der Gemeinde die Nervenbahn, die den Einzelnen in seiner Begabung sieht und aktiviert. Hirte, der Klimapfleger. Ein Hirte hat den Menschen im Blick und kann sich stundenlang mit den Nöten Einzelner befassen. Weil ein intaktes Miteinander im Herzen liegt, sorgt er sich um das Wohlergehen des Einzelnen in der Gemeinde. Dafür bleibt er vor Ort und kümmert sich um seine Schafe. Sieht er ein Schaf in Not, lässt er alles stehen und liegen, um ihm zu helfen. Der Blick des Hirten richtet sich auf Gesichter und nicht auf Projekte oder Strategien. Sein Anliegen ist es, Herzen zu heilen und miteinander zu verbinden. Hilfreich sind dabei seine Ausstrahlung von Nähe und die Freude an Beziehung. Als Seelsorger ist ihm der Zustand seiner Herde stets bewusst. Er fragt nicht zuerst nach Leistung, sondern nach den Menschen selbst. Ein zentraler Punkt für den Hirten ist die Einheit. Auch in seiner Verkündigung hat der Kümmerer den einzelnen Menschen im Blick. Aus seiner Perspektive ist alles, was außerhalb der Gemeinde ist, ein übergemeindlicher Extraaufwand und damit verbunden. Ohne Hirten fehlt in der Gemeinde die Nervenbahn, die den Einzelnen in seiner Not und in seinen Bedrängnissen wahrnimmt. Evangelist, der Kommunikator. Der Evangelist ist ein Mensch mit einer großen Leidenschaft für die noch nicht Christen. Er verkündigt ihnen das Evangelium und sieht deren Verlogenheit. Dabei hat er die Gabe, in den unmöglichsten Situationen mit wildfremden Menschen über das Evangelium zu sprechen, ohne dass es künstlich wird. Die Heilstaten Gottes kommuniziert er einfach und überzeugend. Die Gemeinde wird von einem Evangelisten dazu angehalten, die durch Sünde verursachte Verlorenheit und Gottesferne des Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Seine Liebe für die verlorene Welt ist ansteckend. Ein Evangelist, eine Verkündigung von Gottes Gnadenangebot in Sprache und Methodik, jungen und alten Menschen, Studenten und Handwerker sowie Geschäftsleuten etc. für ihren jeweiligen Kontext verständlich und überzeugend vermitteln. Dabei hält er den Blick wach für den Missionsauftrag. Evangelisten überwinden all die guten Gründe, die es in einer Gemeinde gibt, das Evangelium jetzt nicht zu verkündigen. Ohne ihn fehlt in der Gemeinde die Nervenbahn, die den Einzelnen für die Verkündigung des Evangeliums in Gang setzt. Lehrer, der Fundamentlehrer. Der Lehrer legt biblisch fundierte Grundlagen, auf denen solide aufgebaut werden kann. Bringt Stabilität in die Gemeinde, verwurzelt das Gepflanzte durch das Wort Gottes. Biblisches wird von ihm so weitergegeben, dass andere es verstehen, behalten und ihr Leben integrieren können. Auf Basis seiner Identifikation mit dem Wort Gottes entwickelt er Glaubensgrundkurse, biblischen Gemeindeunterricht oder sonstige Lehrveranstaltungen. Ein Lehrer strebt danach, genau zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind, und geht den Dingen gewissenhaft auf den Grund. Er fragt nach der Verankerung im Wort Gottes und schiebt den Vorhang, der manchen die Erkenntnis zur Heiligen Schrift verdeckt, zur Seite. Sein Potenzial zeigt sich in klaren Strukturen und logischen Argumentationen. Ohne Lehrer fehlt in der Gemeinde die Nervenbahn, die den Einzelnen in ein tieferes Verständnis dem Wort Gottes gegenüber führt. Prophet, der Querdenker. Der Prophet hat die Gabe, das für die Situation aktuelle Wort Gottes in das Leben der Menschen zu sprechen. Er sucht dafür Gottes Nähe, hört seine Stimme und gibt den Menschen Gottes Absichten weiter. Bei seinen Fragen nach dem Herzschlag und den Gedanken Gottes vernimmt er von Gott einen Impuls oder eine Schau und gibt dies weiter, meist ohne zu wissen, wie die Umsetzung dazu erfolgen könnte. Das, was er im Himmel sieht, spricht er auf Erden aus. Durch ihn wird Verborgenes ins Licht gebracht und die Gemeinde aus einer falsch geglaubten Harmonie gerissen. Dies kann dazu führen, dass er mit dem eher harmoniebezogenen Hirten schnell in Konflikte gerät. Das prophetische Reden deckt auf, was sonst nicht angesprochen wird. Dadurch öffnet er den Horizont für die Sicht, warum es in einer Gemeinde oder Gesellschaft ist, wie es ist. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Heiligkeit Gottes geehrt und die Wahrheit respektiert wird. Dabei hat er auch ein Mandat, Verantwortungsträger der Gesellschaft mit dem Willen Gottes zu konfrontieren. Er liebt Spontanität und Veränderung. Ohne Prophet fehlt in der Gemeinde die Nervenbahn, die den Einzelnen in das unmittelbare Leben zu Gott führt. Jeder Christ ist nicht nur berufen, sondern auch befähigt, in seinem Lebensumfeld Salz und Licht zu sein. Oder anders gesprochen, jeder Christ und jede Kirchengemeinde hat die Würde und die Gnade dazu beizutragen, himmlische Zustände auf die Erde zu bringen. Dazu werden uns von Gott heilige Momente geschenkt. Wer sie nützt, hinterlässt positive, wirksame Spuren in seinem Leben. Seit Anfang Februar beten und singen bis zu 3000 Studenten an der Asbury-Universität im Bundesstaat Kentucky. Einige reisen sogar aus dem Ausland an. Und was geschieht an dieser Universität? Teilnehmende sprechen von einer Erweckung. Fest steht, Tausende, größtenteils Studierende, beten, singen und geben Zeugnis. Und das schon seit über 3 Wochen. Der Unterricht läuft derweil weiter. Es begann im Anschluss von einem Gottesdienst. Über Social Media ging die Veranstaltung viral. Und so zählt die Universität an einem Abend nach eigenen Angaben über 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. An der Asbury-Universität selbst sind nun rund 1700 Personen eingestiegen. Das amerikanische Nachrichtenportal NBC berichtet, dass 2/3 der Teilnehmenden von Universitäten in Hawaii, Massachusetts, Illinois, Minnesota, Tennessee und so weiter stammen. Teilweise seien sogar Personen aus Kanada oder Singapur angereist. Das 1500 Menschen fassende Auditorium sei so voll gewesen, dass sich der Buchpreis auf 4 weitere Gebäude ausgedehnt hat. Vielleicht hast du schon gehört, dass in dieser Universität es vor 50 Jahren schon mal eine Erweckung gab. So viele Menschen erfuhren eine Erneuerung ihrer Liebe zu Jesus. Gott schafft solche Momente in der Geschichte, um ihn erkennen. Um ihn zu erkennen durch Gebet, durch sein Wort oder durch Überführung im Heiligen Geist und durch das Erleben der Herrlichkeit Gottes. Erweckung ist kein Event. Es kann als solches beginnen, aber es ist ein Lebensstil, bei dem du in Jesus eintrittst. Und ich wünsche das uns auch für hier, für uns. Ich wünsche mir, dass die Gegenwart Gottes so stark ist, dass wir nicht mehr aufhören können, zu singen, zu beten und zu prophezeien und was der Heilige Geist uns sonst noch so schenkt. Und ich wünsche mir, dass wir immer noch treu sind, wenn dieser Event dann auch wieder stimmt. Aber der Heilige Geist, dieser Heilige Geist, der die Erweckung in Amerika gerade so vorantreibt, ist auch dieser Heilige Geist, der hier ist, der auch in dir ist. Es gibt nur einen. Und dem wollen wir Raum geben, dass er wirken kann, so wie er es will, in aller Fülle. Amen.